Willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 86, liebe Defner, und ich bin überwältigt
wir
auf das Feedback.
Wir sind total überwältigt.
Wir sind wirklich überrollt worden von einer Welle von Leuten, die alle nach der letzten Folge in die finanzielle Freiheit aufbrechen wollen, uns geschrieben haben, ganz tolle Mails teilweise, sich erzählt haben, aus welchem Hintergrund sie kommen, was sie machen wollen.
Das ist der Wahnsinn. Wir können, glaube ich, wirklich jetzt die nächsten 10 Folgen damit gestalten, hier Mails vorzulesen und so das spannende stimmt. Geschichten vorzutragen von unterschiedlichen Lebenssituationen und alle, die sagen, ja, jetzt möchte ich wirklich diesen Schritt tun und endlich zum Beispiel mit einem ETF-Sparplan anfangen. Viele, viele haben sich dazu bekannt. Und wir werden ein paar Mails heute zitieren, ein paar Fragen auch aufgreifen und beantworten. Ich muss sagen, der Kollege Chapitz hat sich jetzt schon sozusagen seinen Mitarbeiter des Monats-Status mindestens verdient. Er hat nämlich die allermeisten der Mails beantwortet. Wir haben uns da ja auf ein Abenteuer eingelassen und gesagt, wir schicken euch diese Listen mit ETFs zu. Und
es wollte nicht mit diesem Echo gerechnet.
Es wollte nicht abreißen. Es war wirklich mega. Aber was ich für Erkenntnisse gewonnen habe aus diesen ganzen Mails, einmal, es ist nicht so ganz klar, ob die Leute geduzt werden wollen oder gesiezt werden wollen. Wir haben nämlich ein gesamtes Altersspektrum. Es gab Leute, die schrieben so, moin, hallo. Es gab Leute, sehr geehrter Herr Defner, sehr geehrter Herr Chapitz. Also du siehst, die Leute wollen beides angesprochen werden. Insofern wollen wir das auch weiter hier fortsetzen, dass wir mal siezen, mal duzen.
Genau.
Das war die eine Sache. Und die andere Sache, die Menschen wollen, dass wir streiten. Da schrieb jemand, das ist ja schon gespenstische Einigkeit, die ihr hier irgendwie an den Tag legt, und deswegen ab heute wird wieder gestritten hier im Podcast, und wir haben auch eine Menge zu streiten. Wir haben nämlich die DAX-Wette für dieses Jahr und wir haben Tesla, und da gibt es eine Menge zu streiten.
Wir haben unsere Bullen und Bären wieder dabei, heute eine etwas normalere Ausgabe. Wir hatten ja immer Spezialausgaben jetzt in den letzten Wochen um die Jahreswende und so weiter und so fort. Heute mal eine relative Normalausgabe mit aber einem großen Schwerpunkt Feedback, gleich noch viele, viele Feedbacks und Fragen, die wir beantworten. Aber Tesla ist natürlich, also viele haben ja auch geschrieben, dass sie bei Tesla eingestiegen sind, mit dabei sind. Gestern rief mir zum Beispiel Jungredakteur Sebastian zu in der Redaktion, bevor ich in die Börse am Abend gegangen bin. Tesla, 100% habe ich gemacht. Und ich sage, gratuliere, du bist dabei, und viele andere sind dabei. Georgios vom Wetter hat mehr als 100%. Also viele sind dabei. Gestern die Tesla-Aktie auf $525 gestiegen, nochmal 10% zugelegt. Die Tesla-Aktie hat jetzt einen Lauf, 20% schon seit Jahresbeginn und ist kaum zu stoppen. Die Marktkapitalisierung allerdings mittlerweile danach auch in ziemlichen Höhen angelangt bei
95 Milliarden Dollar. Und wir müssen ja sagen, was das Schöne an der Geschichte ist, wir hatten ja eine Tesla-Wette. Und die habe ich gewonnen. Weil nämlich Tesla, es ging aber darum, wie viel verkaufte Pkw im Jahr 2019. Und da gab es ja diese Spanne, die Elon Musk sich selbst gesetzt hatte, 360 bis 400.000. Wir haben dann die Mitte genommen und es kamen raus 367.500 verkaufte Pkw. Und an dieser Zahl sieht man schon, wie absurd diese Rallye ist. Die fühlt sich ja an wie so ein Tesla, der startet. So geht der Kurs ja nach oben. Und ich habe einfach mal ausgerechnet, wie teuer jede Autofirma pro verkauften Wagen ist. Wenn man da mal guckt, dann hat man, Tesla ist pro verkauften Wagen $262.800 wert. VW, wenn man Audi und VW zusammennimmt, 12.700 pro Auto. Daimler 25.000 und BMW 22.000. Und entweder der Elon Musk schafft es jetzt auch mal, 3 Millionen Autos herzustellen oder zu verkaufen, damit die Bewertung gerechtfertigt ist. Oder er schafft es, irgendwie ein neues Geschäftsfeld aufzumachen. Jetzt kommen ja viele und sagen, oh, der schafft es jetzt mit den Batterien, die wären ganz toll. Dann wird jetzt die ganze Welt mit Batterien ausrüsten. Vielleicht verkauft er nicht nur Autos, sondern Batterien. Also eine dieser beiden Sachen muss passieren, sonst ist die Bewertung völlig überzogen.
Jetzt ist die Bewertung erstmal der Blick in den Rückspiegel. Und wie gesagt, die Börse schaut voraus. Ich würde jetzt auch sagen, auf dem Niveau ist vielleicht auch mal ein bisschen Korrekturbedarf. Da kann die Aktie auch mal einen Rücksetzer machen. Ich habe es bei mir so gemacht. Ich habe die Hälfte der Position verkauft in den letzten Monaten. Allerdings natürlich dann letztendlich auch wieder viel zu früh. Bei $400 habe ich zum Beispiel verkauft. Dachte ich, jetzt ist schon ziemlich ausgereizt. Aber die andere Hälfte, die werde ich auf jeden Fall behalten. Bis hoffentlich ganz, ganz lange.
Es gibt neue Kursziele. 800 hat jemand ausgerufen von Jefferies. Der sagt, im Best-Case-Szenario haben wir jetzt $800. Und der hat eben diese Idee, dass Tesla jetzt Batterien verkauft.
Oder auch gestern zum Beispiel Beispiel der Analyst von Oppenheimer, der hat das Kursziel von $385 auf $612 erhöht. Also jetzt kommen sie alle und diese Analysten, die vorher skeptisch waren, pessimistisch waren, plötzlich kommen sie daher und wollen jetzt auch mitschwimmen. Und ein ganz wichtiger Kurstreiber ist momentan ein sogenannter Short Squeeze, dass viele ja skeptisch, wie der Herr Chapitz, waren und nicht nur Skepsis so ausgedrückt haben, sondern auch im Markt dagegen gewettet haben. Die leihen sich dann Aktien von irgendwelchen Fonds aus und sagen, ich gebe dir die irgendwann mal zurück und hoffen dann, dass sie diese Aktien dann sozusagen günstiger zurückkaufen können und wetten auf fallende Kurse. Wenn die Wette nicht aufgeht, dann können sie eben nicht wie ein Long-Investor das aussitzen, sondern sie müssen sich irgendwann eindecken, weil sie ja die Aktie zurückgeben müssen.
Weil die Verluste können eben unendlich sein. Nehmen wir an, wir haben die Aktie zu 250 geliehen, haben sie verkauft und müssen sie dann irgendwann zurückgeben und jetzt steigt sie auf 500. Dann habe ich schon mal meinen Einsatz, also habe ich schon mal die Hälfte verloren des Einsatzes. Und es gibt Berechnungen, nach denen diese Shortseller 10 Milliarden Dollar verloren haben sollen. Das wäre so eine der größten Wetten des Jahrzehnts, des vergangenen Jahrzehnts.
Und
anderen Jahrzehnten gab es ja diese Wetten gegen den US-Häusermarkt, da haben ja auch einige, da gab es ja The Big Short, gab es sogar einen Film draus. Und jetzt könnte man eigentlich den nächste Big Short, das ist damals aufgegangen gegen den US-Häusermarkt, das mit Tesla ist so richtig schief gegangen, da könnte man auch eigentlich mal einen Film von drehen, weil es geht wirklich, Elon Musk ist ja auch
Film,
ja auch ein
Typ. Würde ich gerne sehen über gehabt. All diese Tesla-Bären, diese ganzen Argumente, die der Chapitz hier letzten 2 Jahren runterbietet in den Podcast. Oh, Tesla wird es nie schaffen, überhaupt Massenproduktion zu machen. Haben sie gemacht. Sie liefern ein und ums andere und sie haben schwarze Zahlen geschrieben. Das hat getrieben. Sie haben jetzt diese Absatzzahlen, die der Chapitz hier so runter macht. Nein, die waren viel besser, als letztendlich der Markt dann erwartet hat. Die haben im vierten Quartal ja 112.000 verkauft und das war dann doch für viele eben eine Überraschung. Und eins zum anderen, die haben ihre Autofabrik in China innerhalb von 10 Monaten hingestellt. Da laufen jetzt mittlerweile 1.000 Autos pro Woche schon vom Band. Die soll 250.000 Autos liefern. In Grünheide entsteht eine neue hier bei Brandenburg. Die wird dann 2001 wahrscheinlich vielleicht, wenn es gut geht, wenn die Brandenburger mitspielen, ans Band gehen und dann bis zu 500.000 Autos liefern. Also macht dir keine Sorgen. Die Produktionszahlen, die werden in die Höhe schnellen. All das kommt. Es kommen neue Modelle, es kommen neue Absätze.
Hast du gesehen, wie die Elektrokisten in China eingebrochen sind? Im Dezember 25% Einbruch bei Elektroautos. Ich meine, jetzt kann man sagen, Tesla ist halt jetzt irgendwie so ein Premium-Hersteller da und der wird nicht von dem großen Einbruch mit betroffen sein. Aber also die Idee, dass du mit Elektroautos unbedingt jetzt, vielleicht kannst du sie produzieren, aber dass du sie dann so verkaufen kannst und dass du irgendwie 3 Millionen Stück verkaufen kannst, was die Bewertung suggeriert.
In China ist der Automarkt insgesamt eingebrochen im letzten Jahr, das zweite Jahr in Folge, aufgrund der bekannten Geschichten von Handelskrieg über schwächere Konjunktur. Und die E-Mobilitätsförderung ist zurückgeschraubt worden. Ja. Aber jetzt hat China am Wochenende gesagt, dass sie eben die Förderung eher entgegen anderslautenden Meldungen vorher doch nicht weiter kürzen werden.
Weißt du auch warum? Weil die Konjunktur in China einbricht. Sie stehen kurz davor, dass der Laden den Bach runtergeht. Ja. Und die Zahlen sind extrem geschönt. Und China muss Angst haben, dass sie den Bach runtergeht. Das ist auch eine der großen, der Elephant in the Room, würde ich mal sagen. Also der großen Risiken für dieses Jahr, dass China möglicherweise nicht glaubt.
Eine andere Geschichte.
Wollen wir nicht vielleicht die Tesla-Wette am Jahresanfang machen?
Nein, die machen
500?
Wir jetzt nicht.
Doch, ich finde $500 jetzt mal ganz spontan. Wir sind bei 525 schon, da muss sie 5% einbrechen. Das wäre doch $500.
Du meinst, dass wir zum Jahresende bei $500 sind?
Das ist eine gute Wette.
Ja gut, mache ich mit. Ja.
Haben wir eine Wette? Okay. Erste Wette gefixt.
Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass die nicht nochmal unter $500 fällt.
Das haben wir nicht gesagt. Das ist, weil Gott,
wie gesagt,
ist sehr volatil.
Das kann durchaus passieren. Und dann gibt es den einen oder anderen, der dann auch nochmal die Chance auf den Nachkauf kriegt. Ich würde jetzt bei $525 die Aktie nicht kaufen, sage ich ganz ehrlich. Ja? Obwohl ich weiter ein Tesla-Bulle bin. Aber die langfristigen Perspektiven muss man einfach sehen. Und du hast es angedeutet, aber wir wollen ja kein Tesla-Spezial heute machen. Es gäbe wie immer viel zu erzählen und wir werden dieser Tesla-Aktie und Elon Musk treu bleiben, bis er in Grünheide sein Werk hochzieht und darüber hinaus und die Tesla-Autos, die Zukunft. Gut,
eine andere Aktie hat die Menschen auch bewegt, das war Varta, der Batteriehersteller aus Ilvange.
Da war wieder mal, da galt wieder mal die Devise, wenn der Chapitz dann mal als alter Bär dann doch mal eine Aktie gut findet, dann sollte man sie schnellstens verkaufen kannst.
Die ist erstmal gestiegen. Wir waren bei 100.
Erstmal weiter gestiegen.
Also, mal sagen. Die ist gestiegen.
Du hast ja einen Bullen der Woche mal gegeben.
Ich hatte
einen
Bullen der Woche gegeben. Da war sie bei 102.
Da war sie bei 102.
102 und dann stieg sie irgendwann bis 122 und dann fiel sie auf 95.
Aber jetzt ist sie
jetzt ist sie bei 80.
Jetzt ist sie bei 80.
Sie ist gefallen.
Also.
Und das lag daran, dass es auch einen Shortseller gab, der der einfach mal in China die AirPods auseinandergebaut hat und festgestellt hat, dass da nicht nur Warta-Batterien drin sind, dass die Chinesen jetzt damit auch anfangen. Und dann hat Warta gesagt, Moment mal, das können doch nur wir und das wären Patentverletzungen und jetzt gucken die. Aber auf jeden Fall hat das so für sehr Art Wirbel gesorgt. Die Aktie war ja wahnsinnig hoch bewertet, dass sie halt danach gleich eingebrochen ist.
Der Defner hat darauf hingewiesen, dass die Warta-Aktie hoch bewertet war. Ja, die
hat ich auch gesagt. Ich habe gesagt, ich würde sie nicht über 100 kaufen, dann ist sie unter 100 gefallen. Jetzt ist sie leider schon bei 80.
Und daraufhin hat dann der Commerzbank-Analyst, derjenige, der als erstes die AirPods auseinandergesägt hatte und gesehen hatte, dass da Warta drin steckt, auch mal gleich seine Kaufempfehlung gesenkt und der ist ja vorher als Bulle für Warta bekannt gewesen und dann haben natürlich alle aufgeschrieben, oh Gott, wenn der Warta-Bulle sein Kaufziel senkt auf Halten, dann müssen wir da schnell raus. Und aber auf der anderen Seite muss man schon sehen, ich meine, wenn es der Konkurrenz in China gelingt, offenbar Patentverletzung hin oder her, ähnliche Qualität zu liefern, ist das natürlich schon ein Alarmsignal und zeigt, dass diese angebliche Alleinstellung, dieser technologische Vorsprung von Warta vielleicht doch nicht so groß ist. Also Skepsis ist durchaus angebracht bei der Bewertung. Allerdings mittlerweile ist er natürlich dann doch etwas günstiger bewertet.
Aber das KGV ist immer noch in den 60er. Noch, das ist immer noch relativ hoch. Weil der Markt für diese Kopfhörer soll von 14 auf 26 Milliarden steigen. Insofern wäre auch Platz für mehrere Anbieter. Insofern, ich bin da immer noch weiterhin optimistisch. Aber man sieht halt, dass so ein Small Cap, was ja Warta noch ist, mit großen Umsätzen eben wahnsinnig stark fallen kann. Und gestern gab es dann noch, also am Montag gab es dann auch noch diese Nachricht, dass so ein amerikanischer Small Cap Fonds seine Anteile reduziert hat und dann brach sie dann halt unter 80 sogar ein. Und das sind halt immer so Sachen.
Und wenn sich dann die Shortseller mal einschießen, die suchen ja dann immer auch Graben nach irgendwelchen Geschichten. Oft werden auch Falschberichte dann lanciert wird angeschossen. Wirecard ist ein bestes Beispiel dafür, wie so eine Aktie immer wieder dann attackiert wird von Shortsellern. Und da kann natürlich weiter Druck auf der Kiste sein. Deswegen, ich habe jetzt viele Kollegen schon gehört, ist das jetzt die Einstiegschance und so, jetzt muss ich ganz dringend hier nochmal zugreifen. Ich würde warten, nochmal ein bisschen
Vielleicht ein Limit setzen bei 70.
So ein Kauflimit,
Vielleicht so ein Kauflimit oder so reinlegen.
Ich finde ja immer dann, wenn es so nach unten geht, man kann auch gestaffelt dann eben einkaufen und sagen, okay, eine erste kleine Position mache ich schon mal, wenn ich unbedingt immer Warta haben will. Und die Fantasie bei Warta ist ja natürlich auch, weil man in dem Konsortium für Elektrobatterien dabei ist, dass man da auch einsteigt.
Und die haben auch Energizer gekauft, seine Expertise dass man die Haushaltsbatterien, so insofern sind sie da. Also ich würde jetzt nicht so pessimistisch, aber es ist natürlich wirklich jetzt ein Risiko. Aber jetzt kommen wir mal zu einem deiner Geschichten hier, Rocket Internet, da haben wir auch viel Nachfrage bekommen.
Jetzt quasi schon bei dem Feedback. Da gab es ja viel.
Da gab es eine Frage,
die, und zwar kam die sogar von der Frau übrigens.
Es gab von mehreren. Vier Mails mit Rocket Internet.
Genau. Aber eine vielleicht, weil sie hat extra geschrieben, beste Grüße von Christine. Ihr habt also nicht nur männliche Hörer. Schön. Und Christine hat uns auch nochmal gedankt für den tollen Podcast sowieso, wie alle schreiben. Und die ETF-Ausgabe habe ich schon mehrfach an Freunde und Bekannte geschickt und damit so manchen Aktienverächter zum Anleger konvertiert. Also das Missionarische unserer letzten Ausgabe, das hat durchaus auch angesteckt. Und nur eine Aktie habe ich schon lange, von der habe ich schon lange nichts mehr gehört, schreibt sie weiter. Rocket Internet, seit eurer letzten Besprechung ist der Kurs um ein Viertel gefallen. Könnt ihr dazu mal wieder eure Einschätzung
Während
geben?
Während die Kurse der restlichen Internetwerte sich verdoppelt haben. Soll wohl ja auch mal sagen.
Ja, aber so ist es eben am Aktienmarkt. Das ist eben nicht nur einheitlich nach oben.
Das ist bei den Sambas so. Da muss man sagen, der beim Samba verliert, also gewinnt der Samba. Aber der Aktionär gewinnt bei Samba fast nie.
Also ich nehme es erstmal auf meine Kappe. Die Rocket Internet Vorstellung, die kam von mir. Wir empfehlen ja grundsätzlich Aktien, sondern wir sagen immer, das sind einfach nur Ideen. Jeder muss auf eigenes Risiko investieren, seine Anlage entscheiden. Das kann man immer wieder wiederholen.
Auch bei den Mails musste man immer wieder sagen, das ist keine Empfehlung.
Bei jeder Liste, die ich verschickt habe dazu, das ist nur eine Information, das ist keine Kaufempfehlung, keine Anlageempfehlung. Also sonst hätten wir A, ein rechtliches Problem und B, ist genau unser Podcast ja so angelegt, dass wir sagen, wir wollen eigentlich die zwei Seiten beleuchten und wollen einfach über Dinge nachdenken und wir wollen euch und sie da draußen einfach zum eigenen Nachdenken anregen und zum Eigenverantwortlichen investieren.
Genau. Finanzielle Freiheit und nicht Sklaventum.
Und nicht immer so, die Aktie habe ich gekauft, was der Defner gesagt hat. Weil meistens hören wir dann, Tesla habe ich gekauft, weil ich so schlau war. Und wenn was runtergeht, dann sagst du mir, das hat der gesagt und der gesagt. Nein, jeder muss seine Entscheidung selbst treffen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der erste Schritt in die finanzielle Freiheit. Freiheit hat immer was mit Selbstverantwortung zu tun. So viel die Vorrede. Sehr gut. So, Rocket Internet. In der Tat, auch für mich enttäuschend, muss ich sagen. Total abgeschmiert. Ich glaube, ich habe die mal bei 26 Euro oder so vorgestellt. Aktuell ist sie bei 21,76 Euro. Zuletzt gab es da etwas ominöse Kapital. Im Prinzip, United Internet ist ausgestiegen, hat einen größeren Anteil gehabt und hat den zurückgegeben an Rocket Internet, und das Ganze ist über eine Art, ja, also Rocket Internet hat auf der anderen Seite vorher United Internet.
Vielleicht müssen wir die Geschichte mal kurz erzählen. Die Geschichte ist, wie ich sie gesehen habe. Ja, Herr Samwer hat die Aktie, fand er unterbewertet von Rocket Internet und wollte sich jetzt damit eindecken. Und wenn er wusste selbst, wenn ich jetzt Rocket Internet Aktien kaufe, relativ marktenger Wert, dann muss ich dann Aufschlag zahlen. Also was hat er gemacht? Er hat einfach United Internet Aktien gekauft, die wesentlich liquider sind, und hat also die gekauft und hat die dann getauscht mit dem Dormut gegen Rocket Internet Aktien und musste dann keinen Aufschlag zahlen. Und
das aber sieht, United Internet wollte offenbar aussteigen.
Ja, also, ja, ja, ich meine, die haben ja auch Milliarden abschreiben dürfen. Genau. Das war wirklich ein richtig schlechter Deal. Die hat auch mit dem Finger gewickelt, und man stellt fest, es funktioniert halt nicht. Und was ich an Rocket Internet, und das muss ich jetzt auch nochmal, sie haben ja ganz viele IPOs gemacht, also ganze Ausgliederungen. Das letzte war ja Global Fashion Group. Im Juli für 4,50 Euro an den Markt gebracht. Heute 1,90. Dann haben sie Jumia. April letzten Jahres.
Jumia.
Also ist es Jumia. Wie auch
Jumia
immer. An den Markt gebracht für 14,50 Euro. Heute 6,20 Dollar.
Ja, 6,20 Dollar. Ja. Und zwischenzeitlich ist Jumia übrigens hochgeschossen auf 48 Dollar.
Mag ja sein.
Und dann gab es auch wieder Shortseller, die attackiert haben, unter anderem mit Betrugsvorwürfen und so weiter und so fort.
Ja, wir hätten noch Westwing im Angebot Oktober 2018 26 Dollar an den Markt gebracht, heute 3,98 Euro.
Übrigens, Westwing hat Rocket Internet selber verkauft. Die steigen ja oft dann nach dem IPO aus, sukzessive, und sind aber wieder fett eingestiegen, mit 25% mittlerweile beteiligt.
Aber wer hat keinen Gewinn jeweils gemacht? Der Aktionär. Und was mich auch wundert,
Rocket Internet hat auch keinen
Gewinn damit gemacht. Also wer ist wo? Irgendwer muss hier irgendwie Gewinne machen.
Moment mal.
Die Aktie von Rocket Internet ist ja auch nicht gestiegen.
Nein, also das heißt ja nicht. Moment, Rocket Internet hat durchaus natürlich die Unternehmen teilweise einen guten Exit hingelegt. Ja. Und das ist ja das Wesen einer Startup-Factory. Sie machen Startups groß und bringen die irgendwann an den Markt und verkaufen die natürlich auch meistens zu einem guten Börsenzeitpunkt und natürlich auch meistens natürlich mit guter PR. Und dann muss halt der Anleger hinschauen, was er kauft und ob das sozusagen den Wert rechtfertigt, den jetzt hier eine Investmentbank aufruft und so weiter und so fort. Es gab auch viele andere IPOs, die gut gelaufen sind. HelloFresh zum Beispiel, Delivery Hero und andere.
Zalando auch.
Muss
man ehrlicherweise sagen,
Zalando war sozusagen, bevor Rocket Internet ja sozusagen Aktie war, an den Markt gekommen. Sind ja zeitgleich im Prinzip mit Rocket Internet an den Markt gegangen. Aber das waren auch erfolgreiche und im Prinzip andere, eben die gerade die Möbelhäuser waren weniger erfolgreich und Global Fashion Group.
Jumia.
Ja, Jumia, finde ich, hat extrem viel Potenzial, habe ich mir selber jetzt auf diesem niedrigen Niveau geholt, GFG auch, weil ich glaube einfach, die werden momentan noch nicht vom Markt erkannt, aber kann auch anders sein, und die verbrennen auch viel Geld, muss man ganz ehrlicherweise so sagen, sind in Schwellenländern unterwegs, das sind natürlich sehr, sehr riskante Geschäftsmodelle, aber auf der anderen Seite hat Amazon letztendlich auch so angefangen. Also das sind auch große Chancen, und eins muss man halt sagen, sie haben, wie gesagt, diese Unternehmen an den Markt gebracht, haben sie noch Teile davon. Jetzt endlich muss man sich jetzt mal einfach bei Rocket Internet, und die Aktie habe ich auch, und da muss ich auch sagen, habe ich jetzt auch nochmal nachgefasst, als die billiger wurde, ja, und sich die Bewertung anschauen. Also die haben Cash-Positionen von 2,6 Milliarden, glaube ich, aktuell ausgewiesen. Die Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 3,2 Milliarden. Die haben ungefähr 200 nicht börsennotierte Beteiligungen. Die wurden in der letzten Bilanz, glaube ich, mit 1,2 Milliarden bewertet. Und dann haben sie noch einiges an Börsenbeteiligungen, die börsennotiert sind. Da ist jetzt momentan nicht ganz klar, wie viel die wert sind. Ich schätze mal auch ein paar hundert Millionen Euro. Also ist die Aktie, und die hatten letztes Jahr im Mai, glaube ich, wirklich mal auch über 3 Milliarden, 3,2 Milliarden sowas Cash auf der Hand, haben jetzt wieder einiges investiert in neue Firmen, in Fintechs und so weiter sind sie reingegangen. Man sieht einfach, wie viel Wert da ist letztendlich, und da glaube ich einfach, dass man hier auf jeden Fall für seinen Euro mindestens 1,50 Euro oder 2 Euro kriegt, wenn man die Aktie kauft. Also das ist schon eine Substanzperle.
Ich würde sagen, sie ist unterbewertet, würde ich sofort sagen. Okay. Nur, früher haben wir gesagt, du kriegst ein unterbewertetes Unternehmen plus den Samwer obendrauf. Und jetzt würde ich sagen, du kriegst ein unterbewertetes Unternehmen plus Samba, wo du nicht weißt, was er mit der Kohle macht und du als Aktionär oder als Mitaktionär stehst nicht im Mittelpunkt seines Daseins. Und eigentlich sollte es immer so sein, dass du, wenn du ein Unternehmen bist, das in der Börse ist, die eigenen Aktionäre im Blickpunkt hast und nicht dein eigenes wunderbares Süppchen kochst. Und da sehe ich den Abschlag. Der Samba ist der Abschlag. Und deswegen, wenn du siehst, was er an den Markt gebracht hat, wie das alles lief, dann würde ich sagen,
das haben die Sambas immer schon so gemacht und sozusagen mit allen, bevor sie auch Rocket Internet hatten, die haben ja angefangen mit so einem Klon von eBay und so weiter, Alando und alte Geschichten. Aber eins muss man sagen, Samba hat jetzt durch diesen Aktientausch jetzt haben die Sambas, die Familie, der Global Founders Fund oder wie der heißt, also von den Samba-Brüdern und Samba selber, haben über 50% dann der Anteile, wenn das alles abgewickelt ist. Und daraus erwächst übrigens eine andere Spekulation, eine andere Fantasie. Rückkauf. Wurde immer wieder gesagt, dass Samba das Ganze von der Börse nehmen will, weil er natürlich erkennt, er weiß natürlich am meisten einzuschätzen, welcher Wert in diesem Portfolio steckt. Also, muss sagen, die große Kritik muss einfach sein, das Ganze ist sehr intransparent, ist eine Blackbox. Man weiß eigentlich öffentlich nicht wirklich, was sind das für Firmen, welchen Wert haben die, muss irgendwelchen Schätzungen des Unternehmens vertrauen. Und da könnte man sich schon vorstellen, dass der Samba dann irgendwie sagt, okay, jetzt gehe ich zur Bank und leih mir halt dann nochmal die restlichen 1,6 Milliarden und kauf die Aktie zurück. Natürlich muss er dann einen Aufschlag zahlen. Das ist natürlich die Fantasie auch, die daraus entstehen könnte, dass er da mindestens 20-30% Aufschlag zahlen müsste und die Aktie zurücknimmt. Allerdings finde ich, bin ich ja immer gegen Aktienrückkäufe grundsätzlich. Habe ich damals bei Tesla gesagt, ich hätte nicht die für $425 hergeben wollen. Zeigt sich heute.
525. Okay.
Und ich denke halt auch, dass Rocket Internet immer noch ein Potenzial hat, das da drin steckt in diesen vielen, vielen Startups, aber der Markt erkennt es halt momentan nicht und es kann halt auch, wie sich zeigt an der Rocket Internet Geschichte, auch wirklich sehr, sehr lange noch dauern, bis die möglicherweise mal entdeckt wird.
Gut, also jetzt haben wir das wirklich flächendeckend abdiskutiert und dann kommen wir zu den restlichen oder den anderen Mails, die wir noch bekommen haben. Also was mir, wie gesagt, aufgefallen ist, dass sie alle wirklich dankbar waren, aber wir geben keine Empfehlungen, wirklich nur Ideen. Und ich sag's nochmal, und wir haben es ja eben schon gesagt, finanzielles Empowerment heißt Anregung, aber eigene Meinung und eigenverantwortlich machen. Dann, was mir als zweites aufgefallen ist, einige sind schon im letzten Jahr eingestiegen, auf unser Anraten hin oder auf unseren Podcast hin, und die denken jetzt, Börse gewinnt jedes Jahr 20% plus oder mehr. Da muss man auch sagen, letztes Jahr, also das Jahr 2019, war ein besonders gutes Jahr und im Schnitt, das habe ich nochmal geguckt, legt der MSCI All Country World, den wir immer so als Basisinvestment hier vorstellen, 7,14% in Euro zu. 7,14%, das ist vor Steuern. Also wenn man noch Steuern abzieht, kommt man vielleicht so zwischen 5 und 6,5% oder wenn man seinen Sparerfreibetrag noch hat, bekommt man halt diese 7% ungefähr. Also das muss man sagen. 7,1 und nicht die 25. Das ist das Zweite, was man erzählen muss. Dann haben viele uns Portfolien auch geschickt, wo dann drin stand, oh, guck mal, ich habe mir einen ganz bunten Sparplan angelegt, guckt euch das mal an. Und da habe ich mir das mal angeschaut und was da wiederum auffällt, dass die Leute sich dann so von Trends wecken lassen. Also weiß ich nicht, dann hat jemand einen AI-Fonds und dazu noch einen Big-Tech-Fonds und einen Trend-Fonds und sonstig. Und wenn man da anguckt, was da drin ist, in jedem ist dann Apple drin, in jedem ist Amazon drin und dann hat man so ein Klumpenrisiko. Also ich würde immer gucken, das mag sich alles schön anhören und Big-Tech läuft auch und wir haben jetzt ja Google, das fast schon eine Billion wert ist als viertes Tech-Unternehmen, was einen Billion wert hat. Aber es gibt dann Klumpenrisiken und das ist dann eher eine Wette und kein Investment, wenn man halt wirklich solche Sachen hat und dann ist vielleicht 50% auf einmal Apple in seinem Portfolio hat, ohne es zu wissen. Also man muss immer gucken, wenn man sich so ein Sammelsurium anlegt, immer erstmal Basisinvestment, wie wir gesagt haben, und dann drumherum andere Sachen. Und dann gab es die Frage,
Bücher. Ich habe auch noch ein paar.
Bücher, ich wollte nur eigentlich kurz die Bücher. Du kannst dir ein paar Mails vorlesen. Ich wollte nur Bücherideen, also wollten viele Bücherideen haben. Da haben wir mal geguckt, es haben auch viele uns ihre Bücher geschickt, mit denen sie groß geworden sind. Da war Gerd Kommers, Souverän investieren mit Indexfonds.
Auch oder in den Top 10 aktuell.
So ist es. Oder Beate Sanders ETF-Buch und das kommt im Februar beim Finanzbuchverlag als Neuauflage raus. Auch das wurde genannt als Buch. Ich muss sagen, ich habe Beate Sanders nicht gelesen, den Kommers habe ich
gelesen. Beate Sanders ist ja die Börsenoma, die eigentlich immer, die bezeichnet sich ja immer so. Stand immer mehr für Aktien, für Einzelaktien.
Nee, aber sie macht jetzt ETFs, also ganz groß, im Februar kommt die Neuauflage raus. Momentan. Und der Kommers, wie gesagt, ist der ETF-Papst und das ist wirklich ein Buch, das hat Hand und Fuß. Also Wer noch ein bisschen mehr wissen will und über Stiftung Warentest hinaus, das haben wir. Und dann eine Sache noch, ältere Zuhörer haben wir, es gab auch viele, die sind 55 plus und haben dann gefragt, was mache ich denn? Und da muss man sagen, mit 55 anzulegen, ist man natürlich nicht mehr ganz so frei, weil man nicht ganz so viel Zeit mehr hat. Aber wer 55 ist, will ja auch vielleicht noch 70 oder 80 oder 90 oder sogar 100 werden. Also insofern, und man ist ja nicht so, dass man, wenn man in Rente geht, sofort das gesamte Geld verbraucht. So, und deswegen kann man auch da sagen, man wird dann nicht 100% Aktien, man wird nicht ganz so einen heißen Stiefel fahren, aber man kann auch dann noch einen Aktiensparplan anlegen mit dem Geld, was man halt nicht braucht und kann auch dann noch irgendwie seine Rente aufpeppen und man muss nicht darauf verzichten, nur weil man jetzt 55 oder vielleicht 60 ist. Also insofern, auch da muss man sagen, auch während man in der Rente ist, kann das Geld noch weiter arbeiten.
Ich finde ja zum Beispiel, ich habe auch eine Zuschrift von einem ganz alten Bekannten aus Feuchtwangertal noch bekommen, der dann auch geschrieben hat, Mensch, wir haben uns auch schon seit über 30 Jahren nicht mehr gesehen und hier habe jetzt hier auch eine kleine Erbschaft gemacht und da liegen noch 50.000 Euro auf dem Bankkonto rum, unverzinst. Er hat auf der einen Seite ein großes Golddepot, zur Sicherheit, das ist gut gestiegen.
Bisschen Gold
auf der anderen Seite sagte, was soll ich machen mit damit? Und dann dann hat er auch gesagt, er hat aber auch schon mal, er hat uns ja schon gehört und so bei der Sparkasse, bei seiner häusigen Sparkasse nachgefragt und die raten dann wieder von ETFs ab. Ja? Also sagen, oh, das ist viel zu riskant für Sie. Ja? Und das ist das Typische, was man in ganz vielen Mails auch liest, die sich erkundigen bei ihrer Hausbank nach ETFs, wo dann immer kommt, ist zu riskant, genau. Das können Sie nicht tun. Und ein typisches Beispiel dafür. Und jetzt für einen Rentner, der sagt, okay, ich möchte da einfach meine Rente auch noch ein bisschen aufbessern, meine schmale Rente, ist natürlich auch immer eine Idee Dividendenfonds. Da gibt es auch ETFs, also entweder Einzeldividendenaktien, wieder zu riskant teilweise, wenn man nicht gut streuen kann. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, über ETFs das Ganze abzubilden. Da gibt es verschiedene Angebote, auch über Aristokraten, die dann permanent auch als Aktien dann immer wieder steigen. Also gibt es einen sehr guten Artikel heute vom Kollegen Eckert in der Welt.
Stimmt.
Ja, heute in der Zeitung, demnächst wahrscheinlich auch online.
Und der hat geschrieben, dass man nämlich Dividenden wesentlich stabiler sind als Kurse. Also die Kurse fallen viel häufiger und viel stärker als die Dividenden dahinter. Und deswegen ist die Dividende das stabilere Element. Und wer so ein Angsthasendepot und so unter der Rubrik lief, das dann haben will, und das sind ja gerade ältere Menschen, die können ja sich nicht so ein hippes Tech irgendwie Depot leisten, dann kann man sich solche Sachen mal überlegen.
Und vor allem bei älteren Menschen geht es ja darum, dass man einfach auch regelmäßige Zusatzeinkünfte haben möchte, wie beim einen Miete. Und früher hat man das mit Anleihen gemacht und hat dann regelmäßigen Zins kassiert. Den gibt es nicht mehr. Dividenden sind nicht der neue Zins. Die können auch gekürzt werden, können fallen. Es ist nicht garantiert. Aber wenn man breit streut, hat man doch hier auch eine gewisse Diversifizierung, eine gewisse Risikoabsicherung. Also das ist eine Möglichkeit für ältere Leute, für jüngere Leute. Und da haben wir ganz, ganz viele Zuschriften bekommen. Und das freut mich eben ganz besonders, die einfach wirklich begeistert mit dabei sind. Zum Beispiel schrieb hier einer Headline Lob vom 16-jährigen Junior-Anleger. Hallo Holger, hallo Dietmar, hier ist Ole, 16 Jahre alt aus MV, ja aus dem Osten, also Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe mich im letzten Jahr etwas intensiver mit dem Thema persönliche Finanzen beschäftigt und habe jetzt seit April 2019 ein eigenes Junior-Depot bei der Comdirect. Meine Eltern haben mich zuerst komisch angeguckt, jedoch kamen nach einiger Zeit die ersten, wenn auch winzigen Dividenden von Coca-Cola, Philipp Morris. Und dann hat er sich noch eine Tesla gekauft. Die steht im Moment bei 111% Performance. Und von meinem Taschengeld, schreibt er weiter, spare ich inzwischen mehr als die Hälfte für Aktien und meinen ETF-Sparplan. Macht weiter so, klärt die Leute auf. Während meine Nachbarn über Niedrigzinsen jammern, habe ich in 2018 mehr als 21% Rendite gemacht. Also das sind die Junioren, das ist die neue Generation von Börsianern, die da kommt, die uns schreiben, die uns hören. Und das ist mutmachend. Ich würde allerdings, und viele schreiben das eben auch, die dann immer von Einzelaktien erzählen und sagen, jetzt will ich auch einen ETF-Sparplan. Also es ist wirklich, normalerweise sollte es umgekehrt sein und sagen, okay, erst kommt der ETF-Sparplan und auch die größeren Summen, die man zur Investition bereit hat, die sollten erstmal in einen ETF-Sparplan oder in einmalige ETF-Anlagen fließen und dann sind die Einzelaktien das Salz in der Suppe. Und ich weiß, es ist immer, ich kenne das aus eigener Erfahrung, weil die Gier hat mich im Jahr 2000 und vorher auch übermannt am neuen Markt. Da wollte man nichts mehr mit Fonds zu tun haben, die dann irgendwie 8% im Jahr bringen, sondern wow, wenn du irgendwie 100% in ein paar Monaten machen kannst, wie mit der Tesla-Aktie jetzt gerade aktuell oder Warte-Aktie oder all diese Dinger, die hochschießen, Beyond Meat gerade auch wieder am Kommen. Aber die können halt auch immer gefährlich abstürzen und dann ist das Risiko einfach sehr, sehr groß und dann verbrennt man sich die Finger und dann will man Jahrzehnte oder nie mal wieder was mit Aktien zu tun haben.
Genau.
Lieber einfach kontinuierlich ansparen in ETF-Sparplan und dann ab und zu mal mit einem kleinen Zockerdepot vielleicht sagen, okay, das ist ist mein Zockergeld und das, aber nicht, vielleicht deswegen auch lieber zwei Depots machen, eins für den ETF-Sparplan, wo man sagt, das fasse ich auch nicht an, weil sonst kommt immer die Versuchung, denkt, ah, jetzt verkaufe ich mal schnell mal einen ETF und jetzt will ich mal schnell hier nochmal Beyond Meat dabei sein, weil die wieder so hoch schießen, aber die schießen halt auch wieder runter. Das ist ins gefährliche Druck, zu kann man 50% Kursverlust und das holt man dann einfach wirklich schnell nicht mehr auf und deswegen diese langen Sparraten, echt mit Sparräten, da kann man wirklich bequemer investieren und ist stressloser.
Und ein Problem ist auch Overconfidence. Also man wird dann so denken, oh, ich kann's ja, ich bin der Held. Und wenn man einmal so eine Tesla 110% gemacht hat, denkt man, oh, das geht auch mit anderen Sachen. Und meistens geht es vielleicht nochmal mit einer zweiten Sache gut, aber dann verliert man irgendwie das glückliche Händchen. Deswegen ist das wirklich nur obendrauf, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat. Und man sah ja dann beispielsweise, die Warta-Aktie stürzte um 25% ab und die Wall Street und der MSCI Welt macht ein neues Allzeithoch. Also man merkte halt auch, wie das funktionieren kann. Dann kann man selbst mit einzelnen Aktien richtig viel verlieren und die Lust verlieren und deswegen immer die Basis und so weiter. Und nicht gierig werden und keine
Und all unsere Neuaktionäre müssen aber sich immer ganz schöne Widerstände anhören. Das zum Beispiel schreibt Paul, er berichtet halt auch, dass er jetzt unseren Podcast und so weiter hört und auch schon länger mit dem Depot dabei ist, aber jetzt auch gerne mehr in ETFs anlegen möchte und erzählt dann auch so ein bisschen die Geschichten, hat uns auch eine lange Mail geschrieben, dass er dann immer hört, ich mache keine Aktien mehr, weil ich mit der Telekom verloren habe oder bei 9/11 oder 2009 so viel Geld verloren habe und jetzt will ich nichts mehr. Oder seine Eltern mussten 2001 ihre Aktien verkaufen, kurz nach 9/11, weil sie ihr Haus bauen wollten und so weiter und so fort. Die skeptische Mutter sagte, oh, dass du im ersten Jahr mit Aktien 20% plus gemacht hast, da müsstest du jetzt auf jeden Fall, sollst du dein Glück nicht weiter strapazieren, schnell raus aus dem Aktienmarkt und verkaufen. Mhm. All das sind so diese Skepsis, da sieht man, wie das mental in Deutschland einfach immer wieder verankert ist. Diese Angst vor Aktien breit durch alle Bevölkerungsschichten, weil alle mal irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das wird jetzt sozusagen, da gab es eine ganze Generation, die einfach pausiert hat jetzt an den Aktienmärkten über lange Jahre.
Die mit der T-Aktie auf die Nase gefallen ist.
Die T-Aktie und eine neue Marktgeneration. Damals haben sich extrem viele natürlich am neuen Markt.
Da gab es viel mehr Aktionäre in Deutschland. Ja, und das ging dann mit der T-Aktie und den ganzen neuen Markt
Und der neue Markt war halt ein noch größerer Hype, als wir heute irgendwo sehen, sondern da haben sie ja die Aktien verdoppelt in ein paar Tagen teilweise. Und ich kann ein Lied davon singen und habe ich auch alles wieder verloren, was ich vorher gewonnen hatte, aber so ist das. Und es geht dann letztendlich darum, dass man dann auch solche Phasen aussetzt und dann trotzdem dabei bleibt und sagt, okay, vielleicht habe ich Fehler gemacht und ich muss aus diesen Fehlern lernen, aber dann mache ich dann lieber wieder sowas wie einen ETF-Sparplan. Deswegen möchten wir euch von diesen extremen Fehlern bewahren und dieser Overconfidence und lieber vernünftig und mit 8% pro Jahr oder 7% zufrieden sein auf lange Sicht, weil da kommen richtig fette Summen raus.
Und da ist man jetzt nicht der Held am Mittagstisch in der Kantine, aber man ist immer gut mit dabei. Und ich will noch eine Mail von Jörg vorlesen, der etwas ein älterer Zuhörer. Ich möchte auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich ihren Ansatz, also du siehst, mit Empowerment sehr gut finde. Das heißt, absolut eigenverantwortlich, sich gerade auch im finanziellen Bereich seine Zukunft selbst aufzubauen. Ich bin mit 50 Jahren nicht mehr der Jüngste, aber glaube fest daran, dass es auch noch gelingen kann, mir finanzielle Freiheit für das Alter aufzubauen.
Und dann schreibt uns Felix, 23 aus Mainz. Zum Schluss schreibt er, was mich dann besonders freut. Übrigens seit Sommerstart ich durch den Podcast aufmerksam geworden, jetzt auch mit den Weltnachrichten im TV und schaue meistens nach der Arbeit auch die Börse am Abend. 18.15 Uhr, kleiner Fernsehtipp in eigener Sache. Ja, da machen wir das Ganze ja ein bisschen seriöser und da habe ich dann immer Experten
bisschen
zu
Gast. Bisschen seriöser, denkt ihr das? Da wird die Welt von einer Seite betrachtet.
Spinnst du?
Na klar.
Natürlich nicht.
Na klar, weil der Defner da ist.
Nein, aber ich sage ja da nicht meine Meinung. Es sind verschiedene Experten zu Gast. Manchmal sogar der Chapitz, wenn er sich ordentlich führt.
Es gibt auch eine Liebeserklärung von André an den Defner. Defner, du bist der Größte. So schrieb er es.
Dabei bist du doch mit 1,90 viel größer.
Das stimmt.
Wie groß bist du eigentlich?
1,93. Und dann schrieb Lennart, Holger, es tut mir leid, dir sagen zu müssen, aber Leipzig wird leider nicht deutscher Meister. Er schrieb aus Düsseldorf und ich dachte, der Lennart aus Düsseldorf, willst du mir erzählen, dass Düsseldorf
der Champions heute zum Trotz gleich wieder sein. Auf geht's Leipzig, Jungs. T-Shirt angezogen. Ist, genau. Also,
ich habe gar nichts anderes mehr.
Der Felix schrieb, er hat sogar seinen Vorgesetzten schon in ETF Fieber versetzt und deswegen unsere Liste angefordert.
Oh, wenn jetzt
und
das einbricht, der Markt, ich will dann die Finanzgelände.
Genau, dann hat er keinen Job mehr und eine miese ETF-Performance. Genau. Ja. Also man muss auch dann immer bei Empfehlungen immer die Risiken mitsagen. Aber das, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man, das kannst du tausendmal sagen und dann heißt es, oh, du hast mir das damals empfohlen.
So ist
es. Ja, weil die, immer wenn es daneben geht, dann ist immer eine andere Schuld. Das ist ja auch die Psychologie. Wenn es gut läuft, dann man hat man selber natürlich diese großartige Entscheidung getroffen. Ne? Aber deswegen bei Empfehlungen auch immer vorsichtig sein.
Und auch bei dem MSCI All Country World oder Welt, der ist in der Finanzkrise 57,4% hätte er verloren. Ich habe nochmal nachgeguckt. Mhm. Das war wirklich wichtig, mal da nochmal zu sagen, er kann auch mal fallen. Und es gibt Geschichten, die jetzt in Cosmopolitan gab es eine riesen ETF-Geschichte. Ja, jetzt mitmachen und sonst wie. Und die Risiken wurden da wirklich zu klein behandelt. Ja, das kann man aussitzen, hieß es da einfach lapidar. Aber es kann auch mal 57% fallen und dann muss man das auch wirklich machen. Deswegen nur das Geld einsetzen, was man wirklich übrig hat. Und es gab noch eine zweite Frage, die immer wieder kam, kann ich nicht auch einen Robo-Advisor nehmen? Also Robo-Advisor, der Unterschied ist ja, bei einem Robo-Advisor geht man hin und der mischt dann das Portfolio, also der sucht dann die ETFs aus und der mischt den Kram zusammen, das macht man dann nicht selbst. Das ist natürlich nur halbe finanzielle Freiheit. Wer sich jetzt nicht so sehr mit den Finanzmärkten auseinandersetzen will, der kann auch das machen. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür muss man halt eine kleine Gebühr zahlen. Es gibt bei Quirion, muss man glaube ich 38 Basispunkte zahlen, also 0,38% kostet es. Und bei Weltsparen sogar noch weniger. Also das funktioniert. Das ist halt keine wirkliche finanzielle Freiheit, wo man sich selbst hinsetzen muss und selbst seinen ETF aussuchen und so weiter, sondern den anderen das überlässt. Aber der Vorteil ist dann, dass die dann mischen, die dann neu zusammensetzen und man damit nichts mehr zu tun hat. Aber es ist,
aber
ist auch nicht gegen einzuwenden.
Ja, aber es ist trotzdem immer gut, wenn man trotzdem gedanklich auch mitdenkt und so das auch mal überprüft am Jahresende, wie ist es eigentlich gelaufen und so weiter. Und nicht einfach immer, ob es ein Berater ist oder ein aktiver Fondsmanager oder ein Robo-Advisor, sondern einfach sozusagen diese Verantwortung abgibt für die einzelne eigene finanzielle Freiheit. Am Ende ist es seine eigene Zukunft, seine eigene finanzielle Zukunft, ist es die Frage, ob du im Alter genug Geld dann hast, um dir auch noch was gönnen zu können oder nicht, oder um andere finanzielle Träume dir wahr machen zu können. Diese Verantwortung kann man einfach nicht abgeben und viele möchten es gerne, aber letztendlich geht's nicht. Ja,
na gut, aber bevor man gar nichts macht, macht man besser
das.
Und was man
das
auch machen kann,
auch, ja.
was man auch machen kann, man kann ja sagen, wenn ich einen Teil in einen Robo-Advisor mal anlege, einen Teil selbst, und wenn ich feststelle, selbst bin ich sogar genauso gut wie der Robo-Advisor, kann man den wieder zumachen und fertig ist es.
Genau.
Vielleicht kann man das auch als
das
Brücke
auch,
nehmen und sich überlegen.
Sage ich ja auch mal. Bei aktiven Fonds, du kannst ja auch einen Teil machen in aktiven Fonds und einen Teil, wenn man ein bisschen, aber natürlich bei 50 Euro oder sowas im Monat.
Kann, ist, kann man.
Aber da schrieb zum Beispiel jetzt auch hier der Malte, er ist 18 Jahre alt geworden am 18. Dezember 2019 und jetzt steigt er auch ein in einen Sparplan auf den MSCI All Country World, den wir immer empfehlen. 50 Euro spart er damit an und ich habe jetzt mal ausgerechnet, weil ich habe jetzt mal 8% Rendite angenommen, wenn er jetzt bis zum Rentenalter anspart, 50 Euro, ja, ab 18 und man sagen, er kann noch nicht mit 68 wahrscheinlich dann in Rente gehen, wahrscheinlich 10 Jahre später dann, aber sagen wir mal, 68 bis 68 sind 50 Jahre Ansparzeit und dann zahlt er 30.000 Euro ein, 8% Rendite, was kommt dann da raus, ja, was schätzt du? Du bist ja natürlich gut, du bist jetzt kein, ja.
Ich habe bei Zinsen berechnet, ich würde es jetzt eingehen, würde es mir angucken.
Ich habe es bei Zinsen berechnet
angeguckt. Genau, das ist wirklich die beste, also wenn man gucken will, was kann man da, womit
bei
kann
Zinsen
man rechnen.
Bei Zinsen berechnen, Fonds, Sparplan eingeben oder auch sonst Fonds,
kann
Sparplan.
Kann man alle Parameter
kann man
eingeben,
alles
das ist wunderbar.
Und da kommen halt 359.000, also mehr als verzehnfacht in 50 Jahren, die eingezahlte Summe, 30.000 eingezahlt und 359.000 bei einer Rendite von 8%, mit 7% wäre es ein bisschen weniger, aber es kann auch mehr werden. Also es ist, es gab auch Aktienmärkte, die über lange Zeiten auch 10% gemacht haben. 8%, sagen wir mal, eine vorsichtig optimistische Renditeannahme. Aber man sieht einfach dieser Zinseszinseffekt, der sich vor allem über lange Jahre, Jahrzehnte dann aufsammelt vom Schneeballeffekt, da spricht der Kollege Chapitz ja immer.
Das ist Warren Buffett,
Warren Buffett, genau.
Ja. Und da kann man eben sehen, was aus einer kleinen Summe werden. Selbst wenn man mit 25 Euro anfangen kann, kann man sehen, wie schnell man.
Max, 18 Jahre alt, ist auch mit dabei.
Nur die jungen Leute.
Ja, ich habe die Jungen. Die Jugend ist die Zukunft, ja. Die junge Generation. Zweimal 25 Euro macht Max und er nimmt das Geld vom Fahrtgeld, welches er von seinem Fußballverein gestellt bekommt. Also wenn man kreativ ist, findet man da auch immer nochmal einen Geldtopf, weil immer viele sagen, immer wenn ich Leute drauf anspreche im Sender und so weiter, gestern habe ich mal wieder Rumfrage in der Maske und die Leute habe ich allen schon ja Informationen über, wie sieht es an der aus mit dem ETF-Sparplan, seit 2 Jahren predige ich das denen auch oder seit länger. Ja, ich habe doch kein Geld, ich habe doch keine Ahnung, das sind immer so diese Argumente. Dann sage ich, Argument, okay, kein Geld. Was steht hier auf dem Tisch? Hier, teure Latte Macchiato und so weiter und so fort. Also man findet auch immer irgendwie so einen Geldtopf, wo man einmal mal 50 Euro im Monat einfach dann abschneiden kann, wenn man bei kleinen Verhaltensänderungen sich etwas anschränkt.
Genau, einfach mal einen Monat Haushaltsbuch füllen, einfach mal alles aufschreiben. Da hatten wir auch viele Zuschriften, die gesagt haben, ich habe das mal gemacht und dann bekam ich raus, dass ich 1.500 im Monat sogar anlegen kann. Also es ist jetzt jemand gewesen, der auch was noch mehr verdient hat, aber selbst als Student oder als Studentin kann man wirklich 25 Euro, das geht.
Nee, ein und Student schrieb uns auch,
der man ist erstmal dabei. Man ist dabei und man sieht es und dann stellt man fest, ey, das geht so und so, fühlt sich so und so an, ich kann so hier Verluste machen, man kann dich auch selbst mehr kennenlernen und das ist wichtig. Ja.
Also, wir sind überwältigt, wirklich, um es nochmal zu sagen, von diesen vielen, vielen Zuschriften. Der Kollege Chapitz hat sich sehr viel Arbeit gemacht und wir bitten um etwas Geduld.
Falls noch nicht, ich habe fast alle bis heute Nacht, bis 2 Uhr nachts, was angekommen ist, sind eigentlich alle abgearbeitet. Ich habe versucht, alle persönlich zu adressieren.
Aber das kann jetzt nicht der Standard werden. Ich sage es immer wieder, das haben wir jetzt mal ausnahmsweise gemacht, aber es ist einfach wirklich viel Arbeit. Ich habe auch ein paar nur geschrieben und Kollege Chapitz hat die Hauptarbeit gemacht und das können wir jetzt hier nicht als Standard machen, sondern wir müssen einfach sagen.
Wir haben hier keine 20-köpfige Redaktion wie andere Podcasts.
Genau. Und letztendlich greifen wir, auch wenn die Fragen dann nicht persönlich beantwortet werden oder es ein bisschen dauert, bis wir euch die Listen schicken, wir greifen viele der Fragen dann immer wieder auf hier, wie jetzt an dieser Stelle geschehen und haben versucht auch ein bisschen die häufigsten Fragen so ein bisschen zusammenzufassen. Eine Frage gab es noch übrigens nach dem Wasser-ETF, fällt mir gerade noch ein.
Ja. Habe ich auch beantwortet. In Deutschland gibt es 3 Wasser-ETFs, 2, die relativ ähnlich sind, das ist iShares und Luxor und dann gibt es noch einen anderen von L&G, der macht ganz andere. Das Problem ist halt, es gibt nicht so richtige Wasseraktien, weil Wasser in der Regel keine privaten Firmen sind. Es gibt ein paar American Water Works oder sonst wie, aber es ist halt wirklich, Wasser ist ein schwieriges Anlagegut. Dann gibt es Geberit, klar, und dann gibt es natürlich Wasserspartechnologien, Wasseraufbereitungstechnologien, wo es Unternehmen zu gibt. Es ist halt ein relativ kleines Universum und es ist gut gelaufen, ja, ist es, aber man weiß halt auch nicht wirklich, was man da bekommt. Insofern, ja, es ist eine spannende Sache, aber wenn, dann allenfalls eine Beimischung und auf keinen Fall irgendwie ein Basisinvestment.
So, soweit unsere Rubrik Feedback, die heute etwas ausführlicher ausgefallen ist.
20 Minuten hier für Bulle und Bären für die Diskussion.
Ja, genau. Los. Ja, da müssen wir aber losschießen. Ja, machen wir da hier einen Schnelldurchlauf. Also mein Bulle der Woche ist inspiriert von der letzten Woche. Da gab es nämlich den großen Weltwirtschaftsgipfel. Das ist
auch mein Bulle.
Nein, wir haben uns ja mal kurz vorher abgestimmt. Also Weltwirtschaftsgipfel, da haben wir ja auch berichtet. Die beiden Börsensendungen kamen ja von dieser Veranstaltung. Eigentlich eine Veranstaltung hinter verschlossenen Türen, wo dann wirklich sozusagen
Chatham-House Rules heißt das.
Wo man einfach sagt, da diskutieren dann die wichtigsten, also ein großer Teil der DAX-Vorstände sind da, einige hatte ich im Interview, den Siemens-Chef, den Deutsche Bank-Chef, den Post-Chef und so weiter. Viele Politiker, Kabinettsmitglieder sind auch da und es ist eine sehr beliebte Veranstaltung, weil man da einfach mal ein bisschen frei von der Leber dann
Klartext
diskutieren kann. Und der Kollege Chapitz schreibt immer eifrig mit, ja, und kann dann auch berichten, aber muss sich dann jedes Zitat dann immer sozusagen auch absegnen lassen.
Sehr mühsam. Die besten Zitate kriegt man in der Regel nicht freigeben, aber viele bekommt man freigeben. Und was dieser aufgefallen ist, dass schon der Ton etwas rauer geworden ist. Man muss schon sagen, die Verunsicherung ist schon groß, auch unter dem Vorstandschef. Es gab ja auch diese wilden Tweets von Trump und es gab davor gerade diese Iran-Krise, ja, die kam.
Also, gerade eskaliert an dem Tag, also das war dann auch neu, ganz groß auf der Agenda im Mittelpunkt.
Aber sie haben sich gegenseitig auch ganz schön abgeledert. Also es gab Vorstandschefs, die früher da brav saßen und dann haben sie sich gemeldet und dann kamen sie dran. Das ist ja so ein großer Tisch, da sitzen die Leute dran. Und dann haben sie auch, ohne sich gemeldet zu haben, einfach so das Mikrofon gedrückt und haben einfach losgeredet, haben andere wirklich, das war schon etwas rauer.
Und die Veranstaltung ist bekannt auf jeden Fall für tolle Referenten. Ja. Wie gesagt, sehr viele Bundesminister referieren da und stellen sich auch den Fragen und der Diskussion. Und für mich, mein Bulle der Woche, geht jetzt an einen der Redner, die dort zu Gast waren, den ich vorher noch nicht kannte, der für mich die absolute Neuentdeckung war. Ist natürlich auch schon ein Guru im Silicon Valley, ist einer der wenigen Deutschen im Silicon Valley, die dort es auch zu Ruhm und Ehre und Anerkennung geschafft haben. Sebastian Trunheim heißt er. Er ist schon mit 27 Jahren Professor in Stanford geworden. Weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist. Ich glaube, so 10 Jahre älter oder sowas. Professor in Stanford geworden und ist dann von der Professur weg zu Google gegangen oder hat es nebenbei gemacht und hat bei Google das selbstfahrende Auto, das Google-Auto maßgeblich mitentwickelt und heute leitet er zum einen die Online-Universität Udacity, mit der man vor allem auch viele im Bereich künstliche Intelligenz und autonomes Fahren und dergleichen weiterbildet. Also die haben da wirklich auch so Weiterbildungsprogramme, nicht nur große Studiengänge, sondern auch Weiterbildungsprogramme für Firmenmitarbeiter, zum Beispiel Automobilkonzern. Und er hat ein Flug-Startup gegründet, Kitty Hawk, und hat da ein bisschen davon erzählt. Wie gesagt, man kann jetzt hier nicht wörtlich zitieren, aber ich gebe es einfach mal so ein bisschen wieder den Spirit, der er verbreitet. Er hat halt einen absolut positiven Technologie-Spirit verbreitet und einfach gesagt, es ist unheimlich viel möglich. Wir brauchen auch nicht so viel Angst haben vor künstlicher Intelligenz, sondern dieses erstmal eine Technologie, die uns das Leben enorm erleichtert, die uns Menschen dann enorm viel an lästigen Aufgaben abnehmen wird. Und man muss jetzt nicht unbedingt immer die große Angst haben, dass die Maschinen gleich da die Herrschaft übernehmen. Und meint, die Menschen haben immer noch einen großen Vorteil. Sie sind nämlich kreativ. Das kann künstliche Intelligenz so nicht leisten, sondern sie kann einfach mehr so standardisierte Aufgaben abnehmen, und es hängt immer vom Algorithmus auch ab. Und er hat natürlich davon gesprochen, wie autonomes Fahren sich gut entwickelt hat, gerade bei Google, und dass halt autonome Autos mittlerweile natürlich viel, viel sicherer sind und dass auch dieser selbstlernende Effekt einfach sozusagen die Masse ist, da wirklich sowas gibt wie eine Intelligenz der Masse, dass nämlich von jedem Fehler eines selbstfahrenden Autos ja komplett dann sofort die neue Generation dann profitiert. Und hat natürlich von seinen Drohnentaxis erzählt, die er als Idee hat jetzt für die Zukunft, und aber auch insgesamt einfach eine sehr positive, und hat immer wieder, also neben künstlicher Intelligenz, weil, glaube ich, wirklich das Wort Optimismus bei ihm das meistgebrauchte Wort, und hat eigentlich versucht, auch gerade diesen deutschen DAX-Vorstandschefs einfach mehr Mut auch zu machen, weil da gab es immer wieder so skeptische Rückfragen dann auch, und er hat gesagt, Mensch, Leute, in Deutschland macht euch auch nicht so klein, so nach dem Motto, auch wenn China und USA in Sachen künstliche Intelligenz viel weiter sein, ihr habt unheimlich viel, worauf ihr habt tolle Technologie hier in Deutschland, und ihr müsst es nur mutig voranbringen, aber ihr habt keinen Grund zum Pessimismus. Und dieser Optimismus, der hat mich vor allem angesteckt. Ach. Ja, natürlich, den Optimisten. Der Optimist vergibt über den für den Optimisten Sebastian Truhn ein Bullen der Woche. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen gegoogelt, da gibt es auch noch einen alten wie heißen die vor den TED-Vortrag?
TED-Talk, ja.
Aber der ist alt, aus dem Jahr 2011. Da kommt nicht ganz so dieses Bild drüber, aber so ein bisschen was ist davon. Man kann da mal gucken, was. Ach, und hat nicht jetzt die Welt auch ein Interview mit ihm geführt? Ja, das war aber noch nicht in der Zeitung. Das kommt demnächst dann, ne?
Ja. Es gibt eine Beilage zum Weltwirtschaftsgipfel.
Okay, und da kommt das. Wird es dann auch online sein. Also Sebastian Truhn, wenn der mal Aktien rausbringt von seinem...
Dann kauft der Defner.
Die ist natürlich per Du mit Elon Musk und so weiter und dem Google-Chef und so weiter. Da ist er natürlich auch ein großer Elon Musk-Fan.
Wunderbar.
Das nur mal nebenbei.
Gut, so, mein Bulle der Woche, jetzt muss ich ein bisschen hier das Tempo beschleunigen. Mein Bulle der Woche hat auch mit dem Weltwirtschaftsgipfel zu tun, war auch auf dem Weltwirtschaftsgipfel da, und zwar der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet. Und für mich hat er einen solchen Auftritt auch auf dem Weltwirtschaftsgipfel hingelegt, dass ich sagen würde, es ist ja mein Kanzlerkandidat sozusagen, deswegen kriegt er von mir auch den Bullen der Woche. Und er hat ja bisher immer dieses Joviale, man denkt ja so ein bisschen, das ist der Karnevalstyp aus Aachen, und die Frau hat er schon kennt er schon seitdem er 7 ist, ist ein bisschen gemütlich, und denkt man immer. Aber auf dem Weltwirtschaftsgipfel hat er halt gezeigt, oder man sieht, dass das Amt in Nordrhein-Westfalen ihn selbstbewusster gemacht hat, dass er auch wirklich nicht nur integrieren kann, was er sehr gut in NRW macht, sondern dass er auch auf den Tisch hauen kann und mal jemandem sagt, ey Kollege, so geht das nicht. Und da gab es auch wirklich sehr streitbare Anmerkungen, und schon am Vorabend war er ja da beim Weltwirtschaftsgipfel, und da gab es wohl etwas heftigere Diskussionen, wo er sich mit eingemischt hat. Und auch auf dem Weltwirtschaftsgipfel hat er wirklich ganz klar gestritten. Er hat beispielsweise gesagt, Deutschland braucht eine Steuerreform. 30% würden die Unternehmen Steuern zahlen. Im europäischen Schnitt wären es nur 22,4%. Er hat andere Sachen gefordert. Er hat gesagt, wir brauchen schnellere Planungsverfahren. Wir müssen Bezahlbarkeit und Verfügbarkeit von Strom müssen wir machen. Wir brauchen kürzere Genehmigungen. Dann hat er aufgefordert, Deutschland muss im zweiten Halbjahr 2020, da haben wir die Ratspräsidentschaft in der EU, müssen wir halt mehr Impulse setzen und dürfen nicht so Schlafwagen-Mentalität in Europa machen. Also es ist wirklich, er hat da wirklich richtig eine Agenda losgetreten, und was mir vor allen Dingen imponiert hat, war, dass ich auch im Detail auskannte. Also er hat beispielsweise von einem Unternehmen erzählt, dass jetzt in der Transparenzoffensive seine Pläne offenlegen sollte, und das Unternehmen hat gesagt, wenn ich das machen muss, dann würde ich den Standort Nordrhein-Westfalen verlassen. Das war aber einfach so ein Gesetz, was die Vorgängerregierung geschaffen hatte. Und dann hat er einfach dieses Gesetz abgeschafft.
Es war noch nicht mal ein Gesetz, glaube ich. Sogar, es war irgendwie so eine Vorlage.
So eine Vorlage, ja. Aber es war einfach so, und so eine Behördengeschichte. Und da merkte man, er hat auch wirklich für die Unternehmen im Lande, setzt er sich wirklich ein. Und deswegen sage ich, Laschet, wunderbar. Es war ja auch Kramp-Karrenbauer da, die hat mich nicht so überzeugt. Und
wir waren noch nie AKK-Fans hier.
Ich war noch nie AKK-Fan. Aber der Spahn war auch, der brannte auch für Sachen. Also er war auch gut unterwegs. Und das wäre vielleicht mal ein zukünftiger Bundeskanzler in, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so. Aber ich finde jetzt
die ganze Zukunft vor sich.
Ich finde jetzt Armin Laschet mal ein Bulle der Woche. Und ich hoffe mal, dass es...
Da wäre ich jetzt bei dir, dass ich glaube auch, dass das in der Union auf jeden Fall am ehesten der Kanzlerkandidat wäre.
Kommt aus NRW, das spricht dafür.
Ja, genau. Und hat klar einen großen Verband hinter sich und so weiter und hat sich lange bedeckt gehalten. Und ich glaube auch, dass der ins Rennen geht.
Meinst du nicht, der Söder aus deinem Bundesland? Der dritte Bewerber nach Strauß und Edmund Stoiber.
Ein Franke. Ja. Es wäre ja mal Zeit, dass er Franke dann auch mal in die Spitze. Ich glaube aber, das ist für CSU-Kandidaten immer schwierig gewesen. Ne?
Also, das wäre der dritte und bisher hat es noch keiner geschafft.
Aber natürlich, möglicherweise hat er das schon vor, so wie er sich so ein bisschen auch an die Grünen ranschmiegt.
Du meinst der Söder?
Andere sagen anbietert, aber wird spannend auf jeden Fall, was da passiert. Aber ich fand, war auch sehr wirklich positiv überrascht vom Laschet. So kannte man ihn, hat ja neulich auch im Tatort mitgespielt, in dem Impro-Tatort. Da hat er eine sozusagen Statisten, hat sich selber gespielt, aber ist jetzt auch im Tatort bekannt. Super. Der Tatort war total mies. Also diese Impro-Tatorts, furchtbar. Ich gucke immer noch aus Tradition Tatort, jedes Mal ärgere ich mich.
Sich selbst spielen, jetzt keine große schauspielerische Leistung.
Eine Woche hat er gut gemacht, aber ich meine, weißt du, er ist jetzt halt. Ne? So.
Ich hast du noch einen Bären der Woche?
Sollen wir unsere Bären...
Ich habe meinen schnell, meiner ist total schnell.
Ich habe meinen auch schnell, okay.
Also meiner ist in 30 Sekunden erzählt. Soll ich mir meinen erzählen?
Okay, erzähl dann.
Meine Bär ist, ich bin ja heute Morgen hier, hatte ich etwas turbulenteren Morgen, weil ich den Fritz zur Schule bringen musste.
Der Chapitz ist mal wieder zu spät gekommen.
Ja. Also, aber der turbulentere Morgen...
Nur mal fürs
Morgen,
Protokoll. Er hat jedes Mal eine andere Ausrede. Nein, aber die Ausrede heute ist gut.
Ja, die Ausrede ist wirklich gut. Ja, nein, ist nicht eine Ausrede, die ist wirklich gut. Es ist nämlich so,
wir können ja eigentlich mal einen Podcast über die besten 50 Ausreden für zu spät kommen.
Das ist gut.
Weil das letzte Mal wurde er nämlich von der Polizei aufgehalten, von einer Radstreife, die
60
ihm...
60 Euro muss ich zahlen. Ich habe noch
keinen Brief. Über die Ampel. Liebe Kinder, das machen wir nicht nach, nur weil es der Chapitz ist.
Das war ein Rechtsabbieger. Also ich bin im Osten grüne Rechtsabbiegerpfeile gewohnt und eine Rechtsabbiegung ist...
Und hast du diese Story erzählt, der Polizistin, ich komme aus dem Osten her, bin ich ja gar nicht gewöhnt hier, dass man jetzt hier plötzlich eine Rechtsabbiegung
40 Jahre Belohnung betrügen, habe ich gesagt. Ich habe auf jeden Fall, sie meinte, die meisten Leute würden es abstreiten. Ich habe gesagt, nee, ich bin bei Rot gefahren. Immerhin, das hatte noch Pluspunkte, deswegen habe ich nur einen leichten Rotverstoß bekommen.
Das war die Ausrede letzte Woche.
Die war gut, die fand ich gut.
Und heute?
Und kostet 60 Euro. Heute kostet sie nicht 60 Euro, aber der Fritz fährt ja morgens jetzt mit der Straßenbahn, die kommt aber manchmal eine Minute zu früh und wie der Fritz getankt ist, schafft er natürlich.
Der Fritz kommt ganz nach dem Vater, immer zu spät sein, immer auf den letzten Drücker. Und dann
fahre ich ihn mit einem Uber-Fahrrad in die Schule, weil das halt so schnell geht. Und das Problem mit den Uber-Fahrrädern ist jetzt, dass mittlerweile die Ladezyklen wahrscheinlich verlängert worden sind und die meisten Uber-Fahrräder keine wirkliche Unterstützung mehr haben. Das sind ja so E-Fahrräder, wo man wirklich schnell fährt. Und dann fährst du da und hast das Kind da hinten drauf und es ist wirklich wahnsinnig schwer. Und deswegen ist mein Bär der Woche geht an Uber, weil es nicht sein kann, dass diese roten, fetzigen Fahrräder, da sitze ich dann drauf und dann überholen mich die normalen Leute, die keinen Antritt haben und denken, das ist doch ein E-Fahrrad, was ist da für ein lahmer Onkel drauf? Das ist ein Imageverlust. Ich kann es ja verstehen, die werden ja 4,2 Milliarden negativen Cashflow dieses Jahr machen, dass sie Kosten sparen wollen. Geschenkt, aber bitte nicht an der Kundenexperience. Ich habe diese roten Uber-Fahrräder.
Verstanden. Das war auf jeden Fall mehr als 30 Sekunden.
Und du hast ja Uber, da war auch eine Nachfrage, du hast ja Uber auch...
Ich habe jetzt die Uber-Aktie gekauft auch, gestern erst. Ja.
Bei 34. Die ist 58 Milliarden Market Cap Uber, das ist viel zu teuer. Also wenn sie jetzt auch noch an der Kundenexpress,
die haben auch Beteiligungen, die was wert sind, haben Cash und so weiter, das ist nicht so unterbewertet.
Wir müssen auch Cash haben, wenn die 4 Milliarden verbrennen.
Ja, genau. Ich glaube einfach, die haben echt eine starke Marktposition. Ja. Und
aber
zum
nicht,
Beispiel
wenn sie das
auch,
machen.
Ich wusste gar nicht, dass sie an Grab beteiligt sind. In Thailand bin ich mit Grab gefahren, dachte immer, die Konkurrenz, aber da ist Uber auch mit dran. Ich lasse jetzt mal einen Bär der Woche, ich habe keinen guten Bär in der Woche, dann lasse ich einfach mal weg. Ich verzichte darauf, dass wir auch noch wirklich die letzten...
können
wir unsere DAX-Wette noch machen.
Die letzten
Schluss,
8 Minuten.
Dann fange ich damit an und sage,
unbedingt.
Okay, meine DAX-Wette lautet zum Jahresende und das war auch die Wette, die wir in der Redaktion, in der Wirtschaftsredaktion bei Welt mit den ganzen Koryphäen, mit dem Redaktionsleiter Gersemann, mit dem Eckert und mit einem Chap und so
und
alle haben und der Sommerfeld.
Der hat 12,5 getippt, der hat ja sogar ein Minus getippt beim DAX, der hat irgendeine irgendeine Methode, 38-Tage-Linie, 200-Tage-Linie. Ich habe es nicht kapiert, was er gemacht hat.
Diese technischen Analysten halte ich ja gar nichts davon. Ja, also meine Wette lautet, und ich muss natürlich auch als Bulle vorangehen und habe gedacht, ich muss auch natürlich schon hoffentlich die obere Linie. Ich habe nicht gesehen, was ich angetippt habe. Ich tippe 15.200 und das wäre ein DAX-Plus von 15% nochmal in diesem Jahr.
Oh, ein weiteres
Märchen. Das ist für mich nicht unrealistisch. Ich habe übrigens jetzt nochmal geschaut heute, wie war das, weil mich erinnert die Situation so ein bisschen an die Zeit nach dem Crash 2008. Da ist ja der DAX damals 2008 fett eingebrochen, natürlich 40%. Aber er hat 2009 sich auch um 25% erholt, so wie dieses Jahr haben wir auch, also dieses Jahr 2019, das letzte Jahr genau genommen, haben wir auch 25,5% plus gemacht. Und
dann hat er nochmal ein tolles Jahr.
Und dann hat er nochmal ein tolles Jahr. 2011 hatte er, nicht in der Linie verrutschen, 2010 natürlich, hat er nochmal 15% gemacht. Und deswegen glaube ich auch, nach so einem Erholungsjahr, wo wir jetzt eigentlich erstmal wieder auf diesem Niveau, wo wir vor zwei Jahren schon waren, wir haben immer noch die Allzeithochs von vor zwei Jahren jetzt gerade geschafft, noch nicht, aber sind drauf und dran, das zu machen. Ich glaube, da sind auf jeden Fall nochmal 15% drin, weil jetzt auch viele in Deutschland endlich mal aufwachen und sagen, ich kriege doch kein Geld hier auf meinem Zinskonto und jetzt laufen die Aktienmärkte und jetzt will ich auch endlich mal dabei sein. Ich glaube, dass da einfach noch viel Potenzial ist, weil auf der anderen Seite, ich sag's gleich nochmal, meine drei Argumente, die Damoklesschwerter jetzt abgehängt werden. Wir werden dieser Woche dieses Phase 1 Handelsabkommen unterzeichnen und da ist immer das Schlimmste in diesem Handelskrieg erstmal ausgestanden, auch wenn danach der Streit weitergeht. Der Brexit ist auch erstmal zumindest dann vom Tisch und dann wird ein Freihandelsabkommen ausgehandelt. Das kann man notfalls auch nochmal verschieben. Ich glaube nicht, dass es zu einem harten Brexit kommt. Und das Iran-Risiko, was uns mal kurzzeitig jetzt zum Jahresauftakt hier verunsichert hat, ist ja auch schnell wieder deeskaliert. Der Iran hat jetzt mehr und mehr innenpolitische Probleme und wird sich garantiert nicht auf einen Krieg mit den USA einlassen. Und deswegen glaube ich, dass hier geopolitisch weniger Gegenwind da ist. Und das hilft dann der Weltkonjunktur unheimlich, sich endlich jetzt zu erholen. Viele Investitionen sind zurückgehalten worden aus Unsicherheit und diese Investitionen werden nachgeholt werden und das kommt dann auch wieder, das schafft wieder Zuversicht, auch bei Verbrauchervertrauen und da werden wieder Autos gekauft und es geht, das ganze Rad fängt wieder an, sich zu drehen, es kommt wieder Zuversicht auf, die Konjunktur springt an, die Unternehmensgewinne werden steigen und es wird ein wunderbares Jahr 2020.
Defner, hast du schön gesagt, das ist wunderbar.
Also, ich lehne mich zurück und lausche den letzten vier Minuten.
Die letzten drei Minuten, die ich ja noch
Wasser
für sage. Nein, ich habe gar nicht so viel Wasser im Wein. Also
du bist ja auch Optimist.
Du hast ja recht. Ich habe mir die Historie mal vom DAX angeguckt bis in die 60er Jahre. Den gibt es ja zwar nicht so lange, aber es gibt ja Vorgänger. Und es ist wirklich so, ein gutes Jahr heißt nicht, dass wir danach ein schlechtes haben müssen. Aber was ich glaube, dieses Märchen vom letzten Jahr kriegen wir so nicht wieder hin. Weil die Stimmung ist doch heutzutage eine völlig andere. Damals hat keiner so richtig geahnt, dass es so eine große Zinswende in Amerika gibt.
Nur der Defner. Zinswende habe ich auch nicht gesehen.
Dass es in Europa nochmal mit den Zinsen runtergeht und so weiter. Also die Stimmung war viel schlechter und dieser ganze monetäre Stimulus, der da noch kam, den hatte niemand auf dem Programm. Und der kam dann und der hat dann so wirklich diese Rallye nochmal auf Speed gebracht. Und das haben wir jetzt hier nicht mehr, diese Sachen. Also wir haben längst nicht mehr diese positiven Überraschungsmomente. Also die Stimmung ist wesentlich besser. Du sagst ja selbst, die Damoklesschwerter sind abhängig. Also wir gehen mit einer wesentlich höheren, besseren Grundstimmung hin. Insofern ist das Potenzial, positiv zu überraschen, längst nicht mehr so groß. Und ich wüsste auch nicht, warum. Und in Amerika siehst du jetzt, 2019 haben sie die Billionenmarke bei den Schulden. Ein Jahr Schulden, eine Billion, obwohl der Arbeitsmarkt brummt, obwohl die Wirtschaft brummt, haben sie eine Billion Schulden gemacht. Und die ganze Welt schwimmt weiter in Schulden. Und du siehst, das ist ja auch mit angekurbelt. Und viel, also natürlich kannst du nochmal eine Billion Schulden machen, aber das brauchst du ja alleine, um den gleichen Kram weiter aufrechtzuerhalten. Du kannst natürlich weiter, die Notenbanken können weiter noch Anleihen kaufen. Das tun sie auch. Aber damit hast du ja nicht einen neuen Stimulus, sondern nur den Status quo aufrechterhalten. Und deswegen sage ich, wir haben nicht mehr dieses große positive Potenzial. Was jetzt mal passieren müsste, wenn das die Unternehmensgewinne zumindest mal leicht steigen. Im letzten Jahr ist ja im DAX sogar minus 5% gewesen. Amerika stagniert. Das wird kommen. Und eine leichte Gewinnsteigerung. Und deswegen sage ich nicht, dass der DAX in diesem Jahr weiter fällt. Dass er fällt. Sondern ich würde sagen, der DAX wird am Jahresende höher stehen, aber längst nicht so viel höher. Mhm. Ich habe getippt. Jetzt muss ich mal. Sehen. 14.668. Das ist immerhin.
Wie kommst du auf die 68 zum Schluss?
Ich habe einfach die.
Eine hochmathematische Methode.
Ich habe mir die Gewinnsteigerung angeguckt und habe einfach gesagt, die Gewinnsteigerung, die reiche ich einfach oben drauf. Das waren diese 11%. Was
wenn jemand eine krumme Zahl angibt, dann und klingt so, das immer so wissenschaftlich, mathematisch.
Und so kamen wir da oben drauf.
Pi mal Daumen und sagt, 15.000 ist mir zu wenig. Übrigens bei ihrem DAX-Handelsblatt-Umfrage habe ich gesehen, die haben 30 Banken gefragt. Da war die optimistische, war die V-Bank mit 15.000. Dachte ich, muss ich noch was drauflegen. Also mit 15.000 gibt es sich einen Bulle nicht zufrieden.
668. Und es gibt natürlich auch Risiken in China. Und ich denke,
wie viel da Prozent ist, Steigerung
das,
ist das jetzt?
Das sind 11.
11. 11. Ja, ja. Wow. Ich sage 15%, so viel Unterschied.
Das wäre immer noch ein überdurchschnittliches Jahr. Aber genau. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass bei all der Liquidität, die im Markt ist, dass der Markt richtig runtergehen kann. Aber das ist natürlich auch ein Trugschluss. Möglicherweise kippt irgendwann die Stimmung und die Grundstimmung ist ja positiver. Und insofern, China-Risiko haben wir, wir haben andere Risiken. Ja. Insofern bin ich jetzt.
Stimmt. Der Optimismus ist, das ist das größte Risiko, ist, dass der Optimismus gewachsen ist. Aber ich habe es mir extra rauskopiert, eigentlich das große Zitat von Sir John Templeton, dass die Hosse sie gebiert in der Skepsis, glaube ich.
Er hat es nicht da, aber sie wird geboren in der Skepsis und stirbt in der Euphorie.
Sie wächst im Optimismus und stirbt in der Euphorie.
Ich glaube, Euphorie haben wir jetzt noch nicht, aber wir haben jetzt den Optimismus,
wo die Hosse wächst. Ja? Und deswegen, die Euphorie ist dann erst, wenn man sowas wie im Jahr 2000 hat, KGV bei 33 und sowas.
Das haben wir noch nicht.
Ja, das haben wir noch nicht.
So, jetzt haben wir die Welt umrundet. Wir haben alle Menschen nochmal glücklich gemacht mit den Mails. Und wenn noch einer jetzt noch nicht unsere Liste bekommen hat, dann kann er vielleicht nochmal schreiben an wirtschaftspodcast.welt.de. Aber wir machen wirklich nicht nochmal so eine Riesenaktion.
Und wir schaffen unseren guten Vorsatz, dass wir unter 60 Minuten diesen Podcast faktenreich beenden und sagen einfach Tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär.
Defner
und Chapitz.